Wir sind SBS German. Weitere Inhalte finden Sie auf sbs.com.au/German.
Mai 1945. Der Krieg ist aus. Deutschland und Europa liegen in Trümmern. SBS-Hörer erinnern sich.
Mai 1945. Wo war ich? Was bedeutete dieser Tag für mich damals? Dieser besondere Tag war wie jeder andere Tag vorher im Kriegsende Deutschlands für mich. Wir lebten in Furcht und Angst und versteckten uns vor den betrunkenen Besatzungssoldaten. Und am 8. Mai erfuhr ich noch nichts vom Kriegsende. Auch heute kann ich diesen Tag nicht isoliert sehen. Ich lebte damals am Rande einer kleinen Mittelstadt im Brandenburger Land in Ostdeutschland und stand gerade vor Vollendung meines 14. Lebensjahres. Mein Vater, obwohl kriegsuntauglich, wurde noch im Oktober 1944 zur Wehrmacht eingezogen. Er überlebte den ersten Einsatz im Januar 1945 in Frankfurt an der Oder nicht. Er war gerade 38 Jahre alt. Bereits im April 1945 hatte die Rote Sowjetarmee unsere Stadt besetzt. Für uns war zu dieser Zeit der Krieg bereits beendet. Wir versuchten zu überleben. Zwei meiner 15-jährigen Klassenkameraden wurden noch gezwungen, die Stadt mit der Panzerfaust zu verteidigen. Sie starben. Für viele Mädchen und Frauen bis hin zum Greisenalter begannen qualvolle Zeiten. Vergewaltigungen, zigfach, waren an der Tagesordnung. Wertgegenstände waren längst geplündert oder konfisziert, so auch die Radios. Wir konnten keine Nachrichten mehr empfangen. Der 8. Mai 1945 war für mich, meine Mutter und jüngeren Bruder ohne Information über die Kapitulation Deutschlands. Wir erfuhren es am nächsten Tag. Doch Jahre später und bis heute gewann dieser 8. Mai größte Bedeutung für mich. Warum? Erst nach meiner Flucht 1952 nach West-Berlin wurde mir richtig bewusst, dass der 8. Mai 1945 der erste Schritt und ein Baustein war in ein demokratisches Deutschland. Ich habe versucht, in meiner Freizeit ein wenig mitzuarbeiten für dieses Ziel. Der 8. Mai wird für mich immer ein Neubeginn bleiben. Ein Neubeginn und Start in ein besseres Deutschland. Ich wünsche mir von Herzen, dass von diesem demokratischen Deutschland nie wieder ein Angriffskrieg auf unschuldige Völker ausgehen möge. Herzlich grüßt Sie alle, Ihre Erika Rasmussen.
Mein Name ist Peter Langrotter, ich wohne in der Nähe von Frankfurt und halte mich zurzeit in Australien auf, bei der Tochter meiner lieben Frau. Ich war im Zeitpunkt des Zusammenbruchs des Großdeutschen Reiches, also im Mai 1945, in russischer Gefangenschaft. Das weiß ich jetzt nicht mehr genau, ob ich schon in Stettin war oder aber ob ich auf dem Marsch in ein Gefangenenlager in Neubrandenburg war. Das kann ich mich nicht mehr erinnern. Also ich war jedenfalls russischer Kriegsgefangener und hatte das große Glück, dass ich nach etwa 4 oder 5 Monaten entlassen worden bin. Ich kann mich nicht beklagen über die Behandlung durch die Russen. Das muss man aber relativ sehen, denn die Russen haben uns genauso schlecht und mies behandelt wie auch ihre eigenen Landsleute. Also mit anderen Worten, es war eine Gleichheit in der Schlechtbehandlung.
In welchem Rang waren Sie? Wie waren die Umstände Ihres?
Ich war Angehöriger der Division Hermann Göring, das war eine Fallschirmjägereinheit, weil ich Forstmann werden wollte und der Hermann Göring war damals der Reichsforstmeister und dann musste man eben Reserveoffizier in dieser Spezialeinheit sein, um angestellt zu werden als Forstmann. Ich war Soldat, zur damaligen Zeit war ich noch nicht mal 18, bin also als Minderjähriger, aus heutiger Sicht, selbst aus heutiger Sicht gefangen genommen worden und mehr habe ich dazu. Ich bin zum Beispiel auch nie vereidigt worden. Ich hatte auch nie eine richtige Ausbildung an der Waffe, weil eben alles schon im Januar 1945 bin ich eingezogen worden nach Rüppin, das ist in Westpreußen. Und da wurde bereits die Ausbildung unterbrochen durch den stürmischen Vormarsch der Russen.
Können Sie uns Ihren Kriegseinsatz schildern?
Ich war an der Ostfront, und zwar an der Oderfront. Die Russen haben, bevor sie zum Marsch auf Berlin angesetzt haben, ihre Verbände östlich der Oder gesammelt. Das waren zwei Heeresgruppen, einmal von Schukow befehligt, die andere von Konjaw hieß der, glaube ich, der war südlich gelegen. Das waren also zwei Heeresgruppen der russischen Armee und die wurden während des Winters gesammelt und aufgefüllt. Und soweit ich mich erinnere, im März oder im April haben dann die Russen über die Oder gesetzt und zum entscheidenden Angriff angesetzt auf Berlin, der ja dann auch schließlich relativ schnell und für die Russen sehr erfolgreich zu Ende gegangen ist.
Welches war für Sie persönlich das schlimmste Kriegserlebnis?
Das schlimmste Kriegserlebnis für mich war, dass ich war also Melder und auf einem Fahrrad, das wird jetzt auch gar nicht mehr für möglich, aber damals gab es eben keine Motorräder mehr oder sowas. Also jedenfalls, ich war mit meinem Fahrrad unterwegs, um irgendeine Meldung zu überbringen. Und dann sah ich in etwa einen Kilometer Entfernung an einem Bauernhof einen Panzer, T-34. Und der hat auf mich, armes Würstchen, geschossen. Aber Gott sei Dank daneben.
Und die eigentliche Meldung vom Kriegsende, wenn Sie sich zurückerinnern, was ist Ihnen durch den Kopf gegangen?
Also, dass der Krieg zu Ende war und verloren war, das bedürfte keiner Meldung. Das war uns allen klar. Und zwar schon seit einiger Zeit. Durch den Kopf gegangen ist mir ein Zitat aus einer Rede von Stalin. Denn wir alle waren natürlich sehr besorgt, wie es mit uns persönlich weitergehen würde. Und Stalin hatte sinngemäß in einer Rede, die er wohl im Zusammenhang mit dem Sieg seiner Armeen gehalten hatte, hat er also sinngemäß geäußert, die Hitlers werden kommen und gehen, aber Deutschland bleibt bestehen. Und das war eigentlich unsere Hoffnung. Und es war auch so, dass wir uns gesagt haben, das deutsche Volk besteht ja in seiner Masse, wie jedes Volk, aus Proletariern. Und die können sie ja nicht alle umbringen.
Haben Sie Familie, Freunde verloren?
Im Krieg? Ja, ein Vetter von mir ist gefallen.
Und unmittelbar Ihre Familie, Freunde?
Es sind Klassenkameraden von mir gefallen. 6 oder 7. Weiß ich nicht mehr so genau.
Wie hat der Krieg oder Ihr Kriegserlebnis Ihre persönliche Einstellung zu solchen Fragen, zu Krieg, zu Frieden, zur Politik beeinflusst?
Große Teile meiner Generation, aber ich glaube auch der Deutschen, aber nicht alle, sondern nur große Teile, waren und sind überzeugte Antikommunisten. Infolgedessen war der Krieg, der im Osten geführt worden ist, eigentlich weniger ein Krieg gegen die Russen, sondern gegen die Kommunisten, gegen die Bolschewisten. Insofern, wenn ich an der Westfront gewesen wäre, wäre meine innere Situation sicher eine völlig andere gewesen. Denn da haben wir ja nicht gegen Kommunisten gekämpft, sondern gegen die Amerikaner, die damals uns den den Swing gebracht haben. Es war also ein tolles Erlebnis. Also das bin ich, Gott sei Dank, war ich insofern Gott sei Dank nicht im Westen eingesetzt, sondern im Osten. Ich hatte also keine inneren Bedenken, ich hatte keinen Skrupel, sondern ich war und bin auch politisch davon überzeugt, dass der Kommunismus ein entsetzlicher Irrweg ist, ebenso wie der Nationalsozialismus. Und ja, es ist etwas größenwahnsinnig, was ich Ihnen jetzt sage. Ich habe mir, nachdem ich gefangen genommen worden bin, überlegt, naja, die Russen haben uns besiegt, die Russen haben schwerste Opfer, Menschenopfer, aber auch sonstige Opfer im Krieg gehabt. Sie hätten also alle Veranlassung, Rache zu üben. Ich persönlich habe diese Rache eigentlich nie erlebt. Denn, wie ich vorhin sagte, die Russen haben mich genauso schlecht oder gut behandelt wie ihre eigenen Leute. Aber, wie ich gesehen habe und mitbekommen habe, in welchem Umfang deutsche Frauen vergewaltigt worden sind und Menschen aus ihrer Heimat vertrieben worden sind, da war ich so empört über diesen Widerspruch, der mir als überzeugten Antikommunisten, der für mich nicht überraschend war, denn ich habe von denen nichts Besseres erwartet. Aber trotz alledem, das zu sehen, ist natürlich schon wieder was anderes. Und ich habe aus diesem Grunde beschlossen, also aus Empörung eigentlich heraus, Jurist zu werden. Und hatte meinen Plan, den ich bis dahin hatte, Forstmann zu werden, aufgegeben. Und das hat meinen weiteren Lebensweg, auch beruflicher Hinsicht, geprägt.
Wenn ich mich an den Dienstag, den 8. Mai 1945 erinnere, gehen die Gedanken zunächst zurück um 4 Wochen zu dem Dienstag, dem 10. April 1945. An dem Tag war der Krieg vorüber für die Einwohner der kleinen mittelalterlichen Stadt Goslar am Harz mit ihrer Kaiserpfalz, einer der Sitze der sächsischen Kaiser des Heiligen Römischen Reiches deutscher Nation. An dem besagten Tag fand die Besatzung der Stadt durch den Einmarsch amerikanischer Panzertruppen statt. Es ging alles sehr ruhig vor sich nach anhaltendem Feindalarm, dem letzten, wie sonst gefürchteten Zeichen deutscher Kriegsorganisation. Trotz vereinzelter Schüsse in der Ferne liefen meine Schwester und ich zur Hauptstraße, um die Besatzung aus respektvoller Ferne als historisches Ereignis mitzuerleben. Curfew oder Ausgangsverbot wurde von 12 Uhr mittags bis 9 Uhr morgens eingeführt. Amerikanische Soldaten machten Haussuchungen nach Waffen. Ehemalige russische Kriegsgefangene, halb verhungert, plünderten und boten Sachen gegen Brot und Kartoffeln an, bis sie den Wert der Dinge erfassten. Ich sehnte mich lediglich nach einem Lebenszeichen von meinem Ehemann Werner Weinert. Erst im August 1946 erfuhr ich, dass ich diese Worte an seinem Todestag durch Bombenangriff geschrieben hatte. Und dann kam die bedingungslose Kapitulation. Ich fragte mich, ob das nun wirklich Frieden bedeutete. Eigentlich nicht für mich, da ich auf meinen geliebten Mann wartete. Das Gefühl, vom Albtraum der Nazi-Herrschaft erwacht zu sein, war überwältigend, noch nicht völlig zu begreifen. Aber man konnte wieder hoffen. Trotz Besatzung und Hungern öffnete die wiedergewonnene Freiheit den Blick auf die Zukunft. Dieses Aufatmen kann ich bis heute noch fühlen. Ingrid Martinov-Jacobi, Kuyong, Victoria.
Was hatten wir vor in unserem Leben, von unserer Arbeit, unserem Streben? In den Krieg zogen wir mit 17 Jahren, lebenslustig und unerfahren. So kämpften wir in einem fremden Land, wo mancher seine letzte Ruhe fand. Die einen erfroren bei Moskau im Schnee, die anderen ertranken auf hoher See. Oder starben in Frankreich und Afrika, wo keiner die Heimat wieder sah. Die Überlebenden gingen mit letzter Kraft in eine fürchterliche Gefangenschaft. Wir haben gefroren und gehungert, sind bei den Abfallkübeln herumgelungert, fanden wir ein Stück hartes Brot, wie schmeckt es uns in bitterster Not. Die Heimkehr war für viele noch schlimmer, sie standen vor Ruinen, vor Trümmern. Wir durften nicht mehr in die Heimat zurück, war das unser ganzes Lebensglück? Für den Aufbau geschuftet, uns abgehetzt, was haben wir erreicht und was ist jetzt? Nun müssen wir von der Rente leben, vorbei mit der Arbeit, mit dem Streben. Wir leben bescheiden, so wie immer, da hilft kein Jammern und kein Gewimmer. Wenn auch noch manche nach Reichtum haschen, das letzte Hemd hat keine Taschen. Vom Beginn und zum Ende des Lebens warten viele auf das Glück vergebens. Eine neue Heimat in Australien haben wir gefunden, doch im Herzen bleibt man mit der alten ewig verbunden. Harry W. Riemann.
Liken, teilen und kommentieren Sie unsere Inhalte bei facebook.com/sbsgerman.